Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. Der Corona-Aufbaufonds in Höhe von 750 Milliarden Euro galt als großer Durchbruch. Doch ein Großteil der EU-Mitgliedstaaten hat den notwendigen Finanzierungsmechanismus noch nicht ratifiziert. Außerdem, das europäische Rüstungsprojekt FCAS ist auch politisch von großer Bedeutung. Doch es gibt noch Hürden zu überwinden. Und die politische Krise in Armenien spitzt sich zu. Beim EU-Videogipfel haben die 27 Staats- und Regierungschefs und Chefinnen gestern schon über das gemeinsame Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Als ein großer Durchbruch wurde ja im vergangenen Sommer die Einigung auf den Corona-Aufbaufonds bewertet. Auch deshalb so bedeutsam, weil die EU erstmals gemeinsame Schulden aufnimmt. Vor gut zwei Wochen hat auch das Europäische Parlament das insgesamt 750 Milliarden Euro schwere Programm gebilligt. Nun müssen jedoch auch noch die Mitgliedstaaten den Finanzierungsmechanismus dafür ratifizieren. Und genau das ist bislang in vielen Mitgliedstaaten noch nicht passiert, darunter Italien. Elisabeth Pongratz aus dem ARD-Studio Rom, woran liegt das?
Ja, letztendlich ist die vorherige Regierung, also unter Conte, daran zerbrochen. Jetzt haben wir ja eine ganz andere Regierung unter Mario Draghi. Und vorher gab es also viel Kritik. Da hat der frühere Ministerpräsident Matteo Renzi immer wieder dagegen geschossen, hat gesagt, die Pläne der Regierung seien zu wenig in die Zukunft gerichtet, zu viel Klientel, hat sich über Wochen hingezogen und dann kam es tatsächlich zum Bruch. Tatsächlich hat man also monatelang eigentlich gesprochen drüber, wohin die Gelder fließen sollen. Es gab im Sommer schon also eine Generalstaatenversammlung, hat sich das genannt, da wurden Experten eingeladen. Aber so konkret ging einfach kaum was weiter. Und der Zeitdruck ist ja ziemlich groß. Es muss bis April eben auch bei der EU eben solche Projekte da sein. Und nun ist eben Draghi dran mit einer Regierung, die eben alle umfasst. Und da hofft man natürlich, dass jetzt da viel mehr passieren wird. Es soll also jetzt auch in Schlüsselressorts hineinfließen. Also natürlich wie Wirtschaft und Finanzen. Das war vorher zwar auch immer schon ein Thema, aber es hat einfach an konkreten Projekten gefehlt. Das nächste war auch, dass Conte eine Taskforce einrichten wollte, also ein bisschen abseits vom parlamentarischen, der üblichen Prozedere. Und daran hat man sich auch sehr gestört und deswegen ging nichts voran.
Schauen wir noch mal ein bisschen genauer auf die neue Regierung unter Mario Draghi. Sie haben schon gesagt, er steht einem sehr breiten Bündnis bevor, ja, aus rechten und linken Parteien. Und es gab vorher diesen Streit, wofür die Gelder für den Aufbaufonds verwendet werden sollen. Wenn Sie sagen Finanzen und Wirtschaft, können Sie ein bisschen konkreter sagen, welche Schwerpunkte sehen Sie da?
Ja, gerne. Ja, also die Regierung, wie Sie schon gesagt haben, ist eben von ganz rechts, also von der Lega unter Matteo Salvini bis eben die Linken. Und das ist natürlich auch die Herausforderung, ob man die an einen Tisch bekommt. Aber als eben diese neue Regierung zusammengestellt wurde, als Draghi mit den verschiedenen Parteien geredet hat, da haben eigentlich alle gesagt, nee, wir wollen dabei sein, genau um eben bei diesen Geldern, Verteilung der Gelder dabei zu sein. Selbst Salvini hat gesagt, also ich bin lieber mit dabei als draußen und hat eben dann zugesagt, mitzumachen. Ja, also die Gelder sollen letztendlich da landen, dass die Zukunft Italiens ausmacht. Da sind ja auch die Vorgaben eben der EU schon da. Also technologische Innovation, beispielsweise Digitalisierung, da hängt Italien ziemlich nach. Dann die grünen Technologien, dieser Übergang. Die Wirtschaft soll insgesamt etwas umgebaut werden, beispielsweise Wasserstoff. Da weiß man ja, dass das eines der Zukunftstechnologien sein kann. Da ist Italien auch schon, gibt es einzelne Firmen. Das wird sicher auch mehr kommen. Auch sollen so Institute wie zum Beispiel die Fraunhofer-Gesellschaft, da rechnet man auch, dass da mehr kommen wird. Draghi hat eigentlich von Anfang an gesagt, dass auch vieles in die Jugend fließen soll, also Mittel für die Jugend, das heißt für die Zukunft. Er hat also in seinen Reden klar gemacht, für ihn waren die drei Punkte: Pandemie bekämpfen, Schulen, also Bildung und die Wirtschaft umzubauen, eben alles, wo Italien dann in der Zukunft auch besser zurechtkommt.
Und Italien kann sich, wie viele Länder, aber besonders auch das Scheitern des Aufbaufonds nicht leisten, richtig?
Ja, also das wäre, sagen wir, ziemlich katastrophal, weil natürlich auch zum Beispiel die Wirtschaftsleistung in den Jahren zuvor ja schon immer weiter zurückgefallen ist. Also da schleppt Italien schon ein jahrelange, sagen wir mal, jahrelange Probleme mit sich. Hängt natürlich auch beispielsweise an der Bürokratie, die tatsächlich so träge ist und vieles hemmt. Das ist auch die große Frage, ob eben diese Regierung das schaffen wird, das aufzubrechen, weil viele Ideen, viele Projekte sind da, aber die müssen ja umgesetzt werden. Und das ist einmal die Wirtschaftsleistung. Und dann natürlich hat die Pandemie jetzt nochmal wirklich reingerissen. Also viele haben ihre Arbeit verloren. Auch zum Beispiel die soziale Frage, der Unterschied zwischen Frauen und Männern. Also viele Frauen haben ihre Arbeit verloren. Da will man auf alle Fälle auch viel tun, damit das wieder ausgeglichen wird. Und eben Jugendarbeitslosigkeit ist auch sehr hoch. Also das sind wirklich die Ziele, die man angehen will.
Schauen wir zum Schluss noch kurz auf den EU-Gipfel gestern und heute. Das war Draghis erster Gipfel. Welchen Eindruck hat er da bisher hinterlassen?
Ja, also Draghi gilt ja gerade in Italien als der europäische Experte. Das heißt, ihm sind schon ziemlich viele Vorschusslorbeeren entgegengebracht worden. Er hat auch immer gesagt, ja, also seine Regierung wird europäisch sein. Und er hat so ein bisschen das, wie soll man sagen, die Aura eines Heilsbringers. Und tatsächlich hat er gestern, ist eigentlich so aufgetreten, wie man ihn kennt, sehr ruhig, sehr bedächtig, nicht viele Worte. Also das, was man vielleicht gar nicht mit vielen Italienern verbindet, aber in seiner Art. Aber im Inhalt ist er ganz, ganz klar. Er hat gesagt, wir müssen beim Impfen vorankommen. Wir müssen mehr Druck auf die Herstellerfirmen ausüben, wenn sie nicht liefern, trotz der Zusagen an die EU. Also er hat da gesagt, also wir können da nicht irgendwie nachgeben, da müssen wir wirklich Druck machen. Und das Nächste ist, er will auch, dass die erste Dosis an alle weitergegeben wird, wie in Großbritannien, damit man wirklich vorankommt. Er hat gesagt, also ohne Impfen kann auch die Wirtschaft nicht florieren. Und er hat also wirklich in seiner Art, ist er aufgetreten, ruhig, aber bestimmt im Inhalt, so wie wir ihn also auch als EZB-Präsidenten kennengelernt haben, whatever it takes, das hat er also gestern eigentlich auch bestätigt.
Sagt unsere Korrespondentin in Rom, Elisabeth Pongratz.
The Future Combat Air System Program is the program of the century.
Es sei das Projekt des Jahrhunderts, sagte die französische Verteidigungsministerin Florence Parly über das Future Combat Air System. Ein europäisches Rüstungsprojekt, kurz FCAS. Im Zentrum des deutsch-französisch-spanischen Projekts steht die Entwicklung eines gemeinsamen Kampfflugzeugs, das ab 2040 den Eurofighter und das französische Pendant, die Rafale, ablösen soll. Das Projekt soll mehr als 100 Milliarden Euro kosten. Das Vorhaben ist auch politisch von großer Bedeutung als ein Bestandteil der vielbeschworenen Verteidigungsfähigkeit Europas. Doch über die Details streiten vor allem Deutschland und Frankreich. Es geht unter anderem um Aufgabenverteilung und Transparenz über die genutzten Technologien. Ausführlich kann ich darüber nun mit Wolfgang Helmich sprechen, SPD-Bundestagsabgeordneter und Vorsitzender des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Guten Morgen, Herr Helmich.
Guten Morgen, Frau Peetz.
Haben Sie überhaupt noch Hoffnung für dieses milliardenschwere Rüstungsprojekt?
Also ich habe Hoffnung. Ich sag mal, die Eingangsidee für ein solches Projekt ist ja nach wie vor zu verfolgen, weil es ist ja durchaus richtig, was Frau Parly gesagt hat. Es ist ein zentrales europäisches Projekt, um mehr europäische Souveränität zu gewinnen, um in Zukunft viel Geld, das man in verschiedenste Systeme verschleudert, nicht mehr zu verschleudern, also Effizienz und Effektivität und vor allem auch, ich sag mal, technologische Vorsprünge in internationalen Konkurrenzen auch zu China und zu den USA zu gewinnen. Wenn man diese großen Ziele vor Augen hat, dann muss man sich an die Probleme, die es gibt, aber vor dem Hintergrund diesen großen Ziele dann auch ranmachen und sie versuchen mit aller Deutlichkeit und Klarheit auch zu lösen. Also ich habe da die Hoffnung, dass die Einsicht nicht verloren gegangen ist.
Wenn Sie sagen, Sie haben die Hoffnung, Sie sind optimistisch, aber es gibt ja durchaus Probleme. Also sehen Sie konkret, dass sich Deutschland und Frankreich da in den letzten Tagen und Wochen aufeinander zubewegt haben?
Also ich sehe konkrete Bewegung. Bewegung Nummer eins, es scheint zwischen den Rüstungsunternehmen, und um die geht es ja dann im Kern, hinter den Rüstungsunternehmen eine Einigung zu geben, die den gesamten Workshare in dem Projekt mit 30% Deutschland, 30% Spanien, also das sind die Unternehmen, die dahinter stehen, und 40% Frankreich eine Aufteilung ergibt, auf der Plattform man zusammenarbeiten kann. Und es scheint auch die Vereinbarung zu geben, dass bei der Frage der Rechte, also bei den technologischen Kompetenzen und Fähigkeiten der Unternehmen, man keine Blackboxes zulässt, sondern dann in aller Transparenz miteinander dann auch umgeht, um eben diese gemeinsame Zukunft zu gewinnen.
Hm. Wo sehen Sie denn trotzdem noch verbliebene Streitpunkte? Welche Hürden gibt es noch konkret?
Also konkret wird es noch die Hürden der Finanzierung geben.
Hm.
Und es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied, ich sag mal, in dem Management und der politischen Verantwortung solcher Projekte. In Frankreich wird das Ganze wesentlich im Élysée-Palast entschieden. In Deutschland, nach den Regeln des Grundgesetzes, entscheidet das der Bundestag. Das heißt also, wir haben die konkrete Erwartung, dass in absehbarer Zeit uns das in den üblichen 25 Millionen Vorlagen auf den Tisch gelegt wird und das Ganze uns entscheidungsfähig und entscheidungsreif dargestellt wird. Und alle wissen, in der letzten Juniwoche ist die letzte Sitzungswoche des Bundestages in dieser Legislaturperiode. Also es ist auch hoher Zeitdruck dahinter.
Ja. Wobei genau das, was Sie jetzt beschreiben, dass das in Deutschland und Frankreich eben anders gesteuert wird, die Rüstungspolitik, dass sie in Frankreich sehr viel zentralistischer angelegt ist, als sie in Deutschland ist, ist ja auch eine Befürchtung wohl aus Frankreich, dass eben dadurch die Beteiligung der Parlamente, des Parlaments, es da auch mögliche Blockaden geben könnte und keine Planungs- und Finanzierungssicherheit.
Also darüber reden wir mit unseren französischen Kolleginnen und Kollegen schon seit ungefähr 5 oder 6 Jahren. Und versuchen das immer wieder deutlich zu machen. Die Regelungen des Grundgesetzes sind, wie sie sind. Und da werden wir uns natürlich dran halten. Und das ist die Entscheidung des Parlaments. Und das ist genauso in Frankreich zu akzeptieren, wie wir zu akzeptieren haben, wie die Entscheidungsstränge in Frankreich laufen. Das ist die Basis, das ist eine Grundlage für die Zusammenarbeit, die gegenseitige Akzeptanz.
Also diese unterschiedlichen Strategien sehen Sie nicht als grundsätzliches Hemmnis für das Projekt?
Nein, sehe ich nicht. Es ist ein laufender Prozess. Wir setzen auch darauf, dass in der gesamten Governance und Steuerung dieses Projektes natürlich auch ein hoher politischer Einfluss besteht, weil es geht schließlich um die Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger, die dort hineingegeben werden. Und das ist unsere Verantwortung, eben darauf zu achten, dass auch das effektiv und sinngemäß ausfällt.
Hm. Wir haben jetzt schon ein paar Problempunkte oder Streitpunkte angesprochen. Muss man sagen, am Ende läuft es dann auf ein Kräftemessen hinaus zwischen Deutschland und Frankreich, wer sich durchsetzt?
Das will ich nicht hoffen. Also wer mit dem Ansatz eines gegenseitigen Kräftemessens in solche Projekte hineingeht, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Die Grundlage muss schon das gegenseitige Vertrauen sein, auf den Willen, es zum Gelingen zu bringen, und eine faire und gleichmäßige Umgangsweise miteinander. Wer diese Spielregeln nicht einhält, der droht in der Tat, das Projekt zum Scheitern zu bringen. Und das kann nicht Grundlage des Handelns sein. Das muss eine andere sein.
Sagt der SPD-Abgeordnete und Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Wolfgang Hellmich, über das europäische Rüstungsprojekt FCAS. Herr Hellmich, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Peetz.
Vor rund 3 Monaten haben Armenien und Aserbaidschan den Waffenstillstand beschlossen. Damit endeten die rund 6-wöchigen Kämpfe um die Region Bergkarabach. Doch der armenische Premier Pashinyan steht seitdem im Zentrum eines Machtkampfs. Bereits seit Wochen fordern Anhänger der Opposition in Armenien den Rücktritt von ihm. Gestern haben nun auch armenische Militärs Pashinyans Rücktritt gefordert. Der sprach von einem versuchten Putsch. Anhänger beider Lager demonstrierten. Am Abend errichteten die Demonstranten Zelte und Barrikaden aus Mülltonnen vor dem Parlament. Gesine Dornblüt über die Hintergründe des Konflikts.
Die ranghohen Militärs Armeniens werfen ihrem Premierminister schwerwiegende Fehler in der Außenpolitik vor. Auslöser war ein Interview Nikol Paschinjans vor wenigen Tagen. Darin hatte er die Qualität russischer Iskander-Raketen in Frage gestellt. Sie hätten im Karabachkrieg im Herbst schlecht funktioniert. Als der stellvertretende Chef des armenischen Generalstabs diese Äußerung als Quatsch bezeichnete, entließ Paschinjan ihn kurzerhand. Nun fordern rund 40 hochrangige Militärs in einem Brief Paschinjans Rücktritt. Boris Navasadjan vom Jerewan Press Club ist ein nüchterner Beobachter der politischen Entwicklungen in Armenien. Er meint, Paschinjan habe möglicherweise eine rote Linie gegenüber Armeniens Schutzmacht Russland überschritten.
In der derzeitigen Situation ist Russland der einzige Verbündete Armeniens und der wichtigste Sicherheitsgarant. Und wenn der Premierminister so ein sensibles Thema anspricht wie die Qualität russischer Waffen, dann ist das eine Bedrohung der Zusammenarbeit mit Moskau.
Der Krieg mit Aserbaidschan um die Enklave Bergkarabach im Herbst endete mit einer bitteren Niederlage für Armenien. Es musste Gebiete abtreten, tausende Soldaten starben, viele werden noch vermisst. Russland hat einen Waffenstillstand vermittelt und seine Truppen in der Region verstärkt. Bei einem Treffen des armenischen Premiers mit dem Präsidenten Aserbaidschans und Russlands Präsidenten Wladimir Putin im Januar sagte Putin:
Wir tun viel für die friedliche Rückkehr der Binnenvertriebenen und Flüchtlinge. Auf Vermittlung Russlands wurden Gefangene und Tote ausgetauscht. Experten unserer Länder sorgen dafür, dass in die Dörfer normales Leben zurückkehrt.
Paschinjan sah das Ganze nicht so optimistisch wie Putin.
Leider haben wir die Frage der Kriegsgefangenen nicht klären können. Das ist aber eine drängende Frage.
Auch heute noch würden viele armenische Kriegsgefangene in Aserbaidschan festgehalten, sagt Boris Navasadjan vom Jerewan Press Club. Aber
Paschinjan wird komplett von der russischen Führung gelenkt. Egal wie unzufrieden er mit der Situation ist, er wird nichts ändern können. Paschinjan kann höchstens den Beleidigten spielen und versuchen, sich damit vor den eigenen Bürgern zu rechtfertigen.
Nur knapp 30% der Armenier lasten ihrem Premierminister die Niederlage im Herbstkrieg an. 32% dagegen meinen, die frühere Regierung sei schuld, die nun Paschinjans Rücktritt fordert. Das hat eine Umfrage des Internationalen Gallup-Instituts Mitte Februar ergeben. Fast 60% der Armenier fordern Neuwahlen. Der Gallup-Umfrage zufolge gilt Paschinjan aber weiterhin als beliebtester Politiker. Zwischen Moskau und Erivan wurde gestern eifrig telefoniert. Die Verteidigungsminister beider Länder sprachen miteinander, ebenso die Außenminister.
Paschinjan ist in einer sehr prekären politischen Lage. Deshalb muss er eine Politik machen, die Russland nützt. Er wird nichts tun, was den Interessen Russlands zuwiderläuft.
Deshalb könne die russische Regierung mit dem Reformer Paschinjan eigentlich ganz gut leben, sagt Navasadjan, wäre da nicht die Kritik an den Iskander-Raketen.
Dass der armenische Generalstab jetzt so entschieden gegen den eigenen Premierminister vorgeht, lässt vermuten, dass er dafür grünes Licht aus Moskau bekommen hat.
Gesine Dornblüt über die Hintergründe der politischen Krise in Armenien. Und damit endet die Sendung Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.